Die Wandelwerke haben eine Mission, den Arbeitsschutz in den Unternehmen auf ein neues Level heben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Wandelwerker-Podcasts, den ersten deutschen Arbeitsschutz-Podcast für ganzheitliche und innovative Ideen für den Arbeitsschutz. Heutzutage können Informationen schnell gefunden werden. Experten, die mit neuen Strategien und Methoden Arbeitsunfälle nachhaltig reduzieren, sind gefragter denn je. Die Wandelwerker zeigen Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren.
SE gleich SE, eine Formel aus der Feuerwehr, die sich sehr gut übertragen lässt auf das Thema Arbeitssicherheit. Was das bedeutet und wieso es übertragbar ist, darüber sprechen wir heute hier in dieser neuen Wandelwerker-Podcast-Folge. Und mein Name ist Stefan, ich bin der Geschäftsführer der Wandelwerk Consulting GmbH und zusammen mit unseren ja knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützen wir Unternehmen aus Mittelstand und Konzernen dabei, das Thema Sicherheitskultur ganzheitlich und systematisch weiterzuentwickeln, um dadurch sichere Aktivitäten zu steigern und Arbeitsunfälle dadurch zu reduzieren. Heute eine Solo-Folge, weil die Anna unterwegs ist. Und ich habe das Thema rausgewählt, gesagt SE gleich SE, ein Auszug aus meinem Vortrag vom Deutschen Arbeitsschutzkongress letzte Woche, weil hier oftmals noch Rückmeldung kam, dass diese Formel wirklich im Kopf geblieben ist. Dachte ich mir, komm, dann nutze ich mal die Chance, wenn Anna nicht da ist, und spreche mit euch über diese Formel. Ja, SE gleich SE, was heißt das? Also neben meiner Tätigkeit als Head of Health Safety Environment in der Vergangenheit war ich auch 25 Jahre sehr aktiv in der Freiwilligen Feuerwehr. Das heißt, man kann fast sagen, hunderte Einsätze gefahren, davon auch zahlreiche geführt. Und dazu auch Weiterbildung, weil wenn man in Nordrhein-Westfalen Führungskraft bei der Feuerwehr werden möchte, dann muss man zum Institut der Feuerwehr nach Münster, also Landesfeuerwehrschule kann man sagen. Und dort geht man hin, wenn man halt Gruppenführer, Zugführer, Verbandsführer werden möchte. Und dort habe ich quasi eine Formel kennengelernt. Und die ist halt diese SE gleich SE Formel, die sich ja aus meiner Sicht nicht nur bei der Feuerwehr bewährt, sondern auch im Bereich der Arbeitssicherheit. Und SE gleich SE steht an der Stelle für, ich sage ja, mit der Feuerwehr ein bisschen direkter und nicht schickimicki und überlegen uns, welche Wörter wir jetzt sagen dürfen oder welche nicht. SE gleich SE steht in dem Sinne für Scheißerkundung ist gleich Scheißeinsatz. Und ihr könnt mir glauben, dass wahrscheinlich jeder bei der Feuerwehr mindestens einmal oder sogar mehrfach, also ich auf jeden Fall mehrfach, schmerzhaft diese Formel gespürt hat, wenn die Erkundung zu Beginn eines Einsatzes jetzt nicht so gut war, ja, oder nicht ausreichend genug war, dann stellt man relativ schnell fest, dass der Einsatz zumindest in den ersten Steps auch weniger gut verlaufen wird. Ja? Und genau das passt aus meiner Sicht auch in die Unternehmenswelt hinein. Und von da habe ich die These aufgestellt beim Deutschen Arbeitsschutzkongress, dass kein Kulturwandel ohne eine gründliche Erkundung stattfinden kann. Und ich habe ja gesagt, wenn man uns mal genau anschauen, den Arbeitsschutz, den Gesundheitsschutz in den Unternehmen, dann sehen wir oftmals, dass wir, um bei dem Spiel oder Beispiel Feuerwehr zu bleiben, dass wenn es schon brennt, ja, man sehr gut ist, diesen Brand zu löschen. Das heißt, im Reagieren sind wir sehr gut. Im vorbeugenden Brandschutz, also der Prävention hingegen, da haben wir noch Potenzial, da haben wir noch einiges an Möglichkeiten, besser zu werden. Also wir sind wirklich sehr, sehr schnell in einem Reagieren auf Ereignissen. Ja, wenn es zu einem Arbeitsunfall kam, wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, gerade wenn es etwas nicht gut läuft, sind wir sehr gut. Wir sind gut, die meisten zumindest, im Analysieren. Ja, also wenn es einen Arbeitsunfall gab, ja, leider kommt noch oftmals raus, Ursache Mitarbeiterfehler, Maßnahme Sensibilisierung, das ist dann nicht gut in den meisten Fällen. Ja, aber oftmals wird auch gut analysiert. Und wir sind besonders gut in der Dokumentation. Und meiner Meinung nach sind wir hier zu gut. Wir versuchen klassisch deutsch alles zu dokumentieren, was geht. Und daher begrüße ich ja auch die Initiative vom BMAS, vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales, und auch natürlich den Aufschrei so ein bisschen von den Arbeitgeberverbänden, dass man da ran muss, dass man halt weniger Bürokratie hat. Denn am Ende des Tages, dann bin ich felsenfest von überzeugt, dass der Arbeitsschutz eben nicht am Schreibtisch verändert wird. Also wir gewinnen, das Spiel Arbeitssicherheit, das Spiel gegen die Arbeitsunfälle, das gewinnen wir nicht am Schreibtisch. Das gewinnen wir auf der Fläche, am Shopfloor, in der Produktion, wie man es nennen möchte. Das gewinnen wir vor Ort bei den Leuten. Und das Problem, was wir haben, ist im Arbeitsschutz, was das Thema Rechtskonformität betrifft, sind wir, glaube ich, in vielen Bereichen sehr, sehr gut aufgestellt. Das kann man schon so sagen. Wo es dann wirklich schwierig wird, ist, wenn man sagt, okay, ich möchte aus einer reinen regelorientierten Kulturphase heraus, also raus von dort, wo Menschen sagen, wir halten uns an Regeln, weil wir es müssen. Ja, und dann wissen wir auch, dass am Ende des Tages das Ventil oftmals die Spät- oder Nachtschicht ist, ja, oder wo die Kontrolle fehlt. Ich habe letztens erst in einem Chemieunternehmen ein Training gehalten, da haben sofort die Schichtführer schon gelacht, ja, klar, Nachtschicht, Spätschicht, das fiel ihnen sofort ein, ich muss es gar nicht erwähnen. Wenn wir aber hinwollen in die soziale Kultur, in eine Kultur des Miteinanders, wo wir halt sagen, okay, wir halten uns an den Regeln, weil wir es wollen, weil wir verstanden haben, dass es halt nicht darum geht, dass der Arbeitgeber gut dasteht, sondern dass es darum um uns als Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht. Und da kann man sich die Frage stellen, ja, wo liegen eigentlich die Probleme, die wir haben im Arbeitsschutz? Also warum, ja, machen eigentlich schon Unternehmen vieles, und trotzdem gibt es keine nachhaltige Veränderung. Also warum sind die meisten Unternehmen weiterhin in einer regelorientierten Kulturphase unterwegs? Und hier ist für mich so bei der Vorbereitung meines Vortrages so ein bisschen deutlich geworden. Also eins klar, ne? Also wir reagieren noch viel, viel zu oft mit reinen Schuldzuweisungen. Also ein eigenes, zum Beispiel Unfall ist passiert und wir gehen rauf und suchen sofort den Schuldigen. Ja, wir fragen uns gar nicht, was hat das Ganze auch befeuert? Ja, am Ende des Tages, ja klar, ein Mensch war jetzt der Anlass, der Auslöser für dieses Ereignis. Aber wenn man genau hinguckt, stellt man fest, dass da oftmals noch viele Punkte dazu beigetragen haben, dass es zu diesem Ereignis kam. Ja, Prozesse als Beispiel, die Technik vielleicht auch, Stress, ja, andere Faktoren. Ja, und das bekommen wir oftmals gar nicht raus, weil wir halt auf dieses Thema Schuldzuweisung so fokussiert sind. Ich glaube auch, dass wir einen zweiten Punkt, das menschliche Verhalten im Kontext Arbeitssicherheit oder auf Arbeitsweisen im Unternehmen, die auch generell bezogen, noch nicht gut genug verstehen für uns und darum auch kein geeignetes System oftmals entwickelt haben, das dazu beiträgt, dass wenn ein Fehler passiert, der passiert ja, das wissen wir ja, Menschen machen ungefähr so 3 bis 5 Fehler pro Stunde, dass dann halt keine große Auswirkung entstehen. Ein anderer Punkt ist, dass wir weiterhin glauben, und das ist, glaube ich, das Katastrophale, glauben, dass Einzelmaßnahmen zu einem wahren und einem nachhaltigen Kulturwandel führen. Und wir wissen doch, nicht seit gestern erst, dass Kulturwandel immer so ist, man muss an mehreren Stellschrauben ran, das ist wie ein Puzzleteil. Ja? Man muss puzzeln. So, und je nachdem, wie alt jetzt, wenn du jetzt zuhörst, dein Kind ist, dein Enkelkind oder du kennst ein Kind, ja, dann weißt du, wenn Kinder puzzeln und selbst wenn die ganz, ganz klein sind, dann ist das so, die puzzeln ein Puzzle mit 2 Teilen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Puzzle nur einen Teil hat. Dann wäre es aus meiner Sicht kein Puzzle. Und dann gibt es natürlich auch Puzzle, da haben wir 100 Teile, 1000 Teile, ich glaube Open End gibt es da auch. Aber was ich klar machen möchte, wenn wir wissen, Kulturwandel ist wie Puzzeln, dann kann eine Einzelmaßnahme fast keinen Erfolg bringen, weil es halt, wie gesagt, nur ein Puzzleteil ist und da fehlt immer noch mindestens ein Teil, was andocken muss. Ja? So, nächster Punkt ist, aus meiner Sicht, wir verzetteln uns in Diskussionen, die absolut sinnfrei sind. Ja, wir diskutieren über HOP versus BBS, also Human in Organizational Performance versus Behavior-Based Safety. Wir diskutieren Safety 1 versus Safety 2. Aber was wir vergessen ist doch eigentlich, dass es gar nicht darum geht, irgendeine Methode gegeneinander abzuwägen oder Menschen wieder auszuspielen miteinander. Ja, es geht auch darum zu schauen, wo stehen gerade die Menschen im Unternehmen? Wo steht das Unternehmen gerade kulturell auch aufgestellt? Und dann werden wir feststellen, wenn wir so ein bisschen clever sind, aus meiner Sicht, stellen wir fest, dass Hopp und BBS zwangsläufig gar kein Widerspruch sein müssen, weil ohne Denkweisen, die uns Hopp ja in ihren 5 Grundprinzipien mitbringen, kann auch BBS gar nicht funktionieren, zumindest wenn wir den wissenschaftlichen Ansatz nehmen und nicht das, was das eine oder das andere Unternehmen am Markt der Berater daraus gemacht hat. Safety 1, Safety 2 ist ebenfalls kein Widerspruch und es gibt ja auch genug Belege aus der Wissenschaft, die das auch sagen. Safety 2 baut auf Safety 1 auf. Wenn wir Safety 1 nicht haben, kann Safety 2 gar nicht funktionieren. Und diese Diskussion, die wir oftmals führen, ist halt so abwegig, weil die an der Sache nichts Positives beiträgt. Also wir müssen halt schon schauen, wo steht ein Unternehmen und dort quasi rangehen. Und der nächste Punkt ist, wir messen halt immer noch den Erfolg von Arbeitssicherheit an einer Kennzahl. Und die Kennzahl ist Arbeitsunfälle. Also immer der Blick in den Rückspiegel. Wir gucken, was ist passiert und versuchen dann zu sagen, oh, die Maßnahme war jetzt erfolgreich oder sie war eben nicht erfolgreich. Da wissen wir ganz genau, dass wir oftmals im Arbeitsschutz auch sehr, sehr viel Glück haben. Ja, nicht jedes unsichere Verhalten, nicht jeder unsichere Prozess führt dazu, dass sofort ein Arbeitsunfall passiert. Wir haben 99 Mal, wie mir auch 999 Mal Glück, aber irgendwann ist Glück, und das ist ja eine Lebensweisheit, aufgebraucht und dann haben wir halt ein Problem. Und diese 5 Beispiele sind ein klarer Indikator dafür, dass, wenn das vorliegt, die Formel Scheiß Erkundung gleich Scheiß Einsatz aus der Feuerwehr übertragbar ist. Ja, und diese Verbindung habe ich irgendwann für mich gemacht, als ich gemerkt habe, okay, es lässt sich übertragen, ja, wenn ich bei der Feuerwehr im Einsatz keine gute Erkundung mache, mir nicht genau anschaue, was haben wir für einen Sachverhalt, welches Personal habe ich dabei, wie kann ich es einsetzen, geht es nach hinten los. Und wenn ich mir gewisse Fragen nicht richtig stelle, ja, kann ich auch nicht gut umsetzen. Und der Grund, warum wir diese Beispiele gerade haben, diese Probleme, liegt halt auch daran, dass die Erkundung nicht gut läuft und wir halt Maßnahmen einleiten, ohne, wie gesagt, guter Kunde zu haben. Wir stellen uns im Prinzip wesentliche Fragen nur bedingt oder gar nicht. Ja? Fragen wie, wo stehen wir eigentlich gerade in der Sicherheits- und somit auch Unternehmenskultur? Wo wollen wir eigentlich gemeinsam hin? Und gemeinsam ist übrigens hier das Stichwort. Das entsteht quasi nicht am grünen Tisch in der HSE-Abteilung. Das entsteht zusammen mit dem Management, mit den Führungskräften, wie mir Sicherheitsbeauftragten, Mitarbeiter, auch Betriebsräte. Ja. Da entsteht ja die Erkenntnis, wo stehen wir? Da entsteht die Zielsetzung, wo wollen wir hin? Wir fragen uns viel zu selten, welche Kompetenzen und welches Safety-Mindset, also welche Einstellung zum Arbeitsschutz haben denn die Menschen im Unternehmen? Wir fragen zu selten, wie wirksam ist denn eigentlich die Arbeitsschutzorganisation? Haben wir Prozesse, Strukturen, die auf dem Papier optimal aussehen, ja, wo es schön das Zertifikat gibt für das Arbeitsschutzmanagementsystem, oder funktionieren die wirklich? Und natürlich fragen wir uns auch zu selten, wie kommen wir eigentlich von A nach B, Schritt für Schritt, in dem Tempo, was dein Unternehmen braucht, mit den Maßnahmen, die dein Unternehmen braucht. Und wie gesagt, diese Fragen werden oftmals gar nicht gründlich beantwortet. Und das führt dazu, dass keine nachhaltige Veränderung erfolgen kann. Und so ganz, wenn man mal darüber nachdenkt, ganz logisch sogar, weil Beispiel Einzelmaßnahmen sorgt dafür, dass halt so eine Änderung erfolgt. Aber wenn das System sich nicht ganzheitlich weiterentwickelt, bleiben alle oder viele Grundsatzprobleme vorhanden. Und deswegen kann es zu keinem richtigen Kulturwandel kommen. Und das ist auch der Grund, warum Unternehmen oftmals scheitern an der Transformation von der regelorientierten Kulturphase in die soziale Kulturphase des Miteinanders. Jetzt möchte ich an der Stelle aber nochmal sagen, dass das jetzt nicht nur ein Thema, was von Unternehmen herrührt. Und da müssen wir uns mal als Berater-Bubble auch mal mit reinnehmen. Denn jahrelang gab es auch Berater, die gesagt haben, es reicht eine Einzelmaßnahme. Aus Verkaufsgründen wahrscheinlich. Ja, es reicht eine Einzelmaßnahme. Ja, Problem ist, dass diese Berater, wenn man oft mal hinguckt, ja den Schmerz gar nicht kennen des Arbeitsschützers, den Schmerz gar nicht kennen des Unternehmens. Die kennen den Schmerz nicht, den du als Hörer hast. Ja, ich kenne den zum Beispiel, weil ich ja selbst aus der Praxis komme. Ich war Sicherheitsingenieur, Head of HSE in der Industrie. Ich kenne den Schmerz auch. Wenn man denkt, man hat eine gute Maßnahme beschlossen oder ausgearbeitet, ja, oder auch eine Richtlinie, und dann gibt es sofort Gegenwind, ja, weil die erste Führungskraft sagt, was habt ihr euch denn dabei gedacht, und die zweite sagt dann, habt ihr in einem Sender oder was auch immer. Die kennen oftmals den Schmerz, wenn die nicht selbst aus der Praxis kommen, so ein bisschen auch selbst zu verzweifeln, weil man ja viele Dinge gemacht hat übers Jahr hinweg und trotzdem stagniert die Anzahl der Arbeitsunfälle oder steigt vielleicht sogar. Und ich möchte das Bild noch ein bisschen plastischer machen, weil ich glaube, es lässt sich mit einer OP vergleichen. Und zwar eine OP am offenen Herzen. Und für mich ist auch Kulturwandel so ein bisschen, hat es auch einen Hauch, ja, von OP am offenen Herzen, ja, weil wir müssen ja in einer Kultur, die gerade läuft, Dinge verändern. Und wenn wir was falsch machen, dann führt es dazu, dass wir das eine Auswirkung haben kann auf alle anderen Randbereiche auch. Und deswegen kann man das Beispiel mit der OP am offenen Herzen nehmen. Und hier muss man sich ja fragen, wenn es jetzt du als Hörer, ja, wenn du eine OP am offenen Herzen machen lassen müsstest, ja, das ist ja meistens nicht freiwillig, also du möchtest das machen, so, und dann hast du die Auswahl zwischen einem Arzt, der auf der Schulbank sein Wissen gelernt hat, der gerne auch sich mit Büchern weiterbildet, aber sein Leben lang, so wie man es kennt bei Grey's Anatomy da irgendwie aus den Arztserien, vor dieser Glasscheibe sitzt, in dem Raum, der oberhalb des OP-Saals ist, der nur auf die runterguckt, durch diese Scheibe auf die Ärzte schaut, die das Skalpell in der Hand haben, die wirklich operieren. Würdest du diesen Arzt nehmen? Oder würdest du lieber einen Arzt nehmen, der auch auf der Schulbank saß, sich auch weiterbildet, der auch mal durch diese Glasscheibe geschaut hat, aber dann selbst irgendwann das Skalpell in die Hand genommen hat, der mit allen Risiken dazugehören und mal selbst operiert hat, der Fehler gemacht hat, daraus gelernt hat? Welchen Arzt wirst du jetzt nehmen? Ich habe diese Frage übrigens beim Deutschen Arbeitsschutzkongress gestellt und fairerweise muss man sagen, es war jetzt nicht überraschend. Keiner war im Saal so mutig und hat gesagt, ich nehme den Arzt, der ein Leben lang durch die Glasscheibe guckt. Ich nehme den Arzt, ja, der noch nie selbst die Verantwortung getragen hat für eine OP. Hat keiner gesagt. Also weniger überraschend. Und die Frage ist, die wir uns stellen müssen, warum machen wir das dann im Arbeitsschutz? Also warum holen wir uns bei Kulturberater ins Haus, die selbst nie Sicherheitsingenieur, Fachkraft für Arbeitssicherheit waren? Oder wie auch Arbeitspsychologe vor Ort? Warum holen wir uns die, warum nimmt man sowas? Warum nimmt man die mit rein? Ja, die haben ihr Wissen aus der Theorie. Die haben die Praxis gearbeitet. Die haben nie selbst die Erfahrung gesammelt, dass irgendwas nicht gut läuft. Und wie wollen die denn quasi dir erzählen, wie der Hase läuft? Denk mal drüber nach. Und du musst ja gar nicht Wandelwerker buchen, darum geht's ja nicht. Es gibt ja auch andere Berater. Wenn man genau mal raufschaut auf die Webseiten, dann stellt man ja fest, was hat wer vorher gemacht. Da gibt's ja auch andere, ja. So, wir nur dafür sensibilisieren, tu dir selbst den Gefallen, was du an deinem offenen Herzen nicht machen lassen würdest, lass auch nicht im Arbeitsschutz machen. Das geht nach hinten los, ja. Lass uns mal trotzdem weiterschauen, weg von der OP, mal auf so 5 oder 4 konkrete Fälle aus der betrieblichen Praxis, wo SE gleich SE, scheiß Erkundung, scheiß Einsatz gilt. Ein Beispiel, nur Unfallziele. Also in sehr vielen Unternehmen ist doch heute so, es gibt noch Zielvereinbarungen zu 0 Arbeitsunfällen oder 10%, 20%, 30% weniger Unfälle pro Jahr. Dieses Ziel ist festgelegt und wird oftmals auch wirklich flächendeckend und ganz, ganz eindeutig kommuniziert. Wenn wir jetzt mal oberflächlich raufgucken, kann man eigentlich sagen, es ist ein gutes Ziel. Weil wir geben ja quasi den Anreiz, dass eine Führungskraft, dass Mitarbeiter ja, wissen, okay, ich habe was davon, wenn weniger Unfälle passieren. Also vom Grundgedanke ist das erstmal ganz okay. So, aber die Frage ist, wie schaut es in der Praxis aus? Und das ist natürlich ein falsches Anreizsystem und du als Hörer, Hörerin, wirst sofort sagen, stimmt. Ja, weil am Ende, egal ob es eine Tantieme ist für eine Führungskraft, eine Prämie für die Mitarbeitenden, oder eine Anzeigetafel, die gehighlightet wird, oder wegen mir auch irgendwelche ganz wilden Social-Media-Beiträge mit 1000, 10.000 Tagen ohne Arbeitsunfall. Wer mit den Menschen im Unternehmen spricht, sei es Führungskräfte und Mitarbeiter, und wirklich in der Lage ist, eine Verbindung aufzubauen in kurzer Zeit, der wird schnell hören, dass das Gefühl vorherrscht, dass es dem Unternehmen nur um die Kennzahl geht und nicht um den Menschen. Weiterhin, und das kann man sich so ticken, den Menschen nun mal, wenn es auch um Geld geht, wird eine Führungskraft bewusst oder auch unbewusst Druck auf Mitarbeiter ausüben, dass halt möglichst keine Unfälle auch gemeldet werden. Es wird hinterfragt werden, ist es denn wirklich so schlimm? Mitarbeiter, die würden natürlich auch lieber weniger melden, weil wer möchte am Ende des Tages der sein, der die Prämie den Leuten versaut und dann den sozialen Druck auch von den Mitarbeitern oder Kolleginnen und Kollegen bekommt. Ja, was soll denn das? Bist du dämlich oder was auch immer? Oder glaubst du jetzt als jemand, der hier zuhört, dass am Tag 364 die Mehrheit der Menschen im Unternehmen so mutig sein wird, einen Arbeitsunfall zu melden und dadurch vielleicht den 50 € Amazon-Gutschein für alle quasi verdattelt? Ich glaube, wenn wir ehrlich sind, dann weißt du genauso gut wie ich, dass durch solche Ziele die Dunkelziffer steigt. Das heißt, diese Dunkelziffer, die entsteht dadurch, dieses Ziel, das bremst den Kulturwandel aus. Das kann so nicht funktionieren, aus der regelorientierten Kulturphase rauszukommen. Lösung ist halt die präventive Kennzahl. Also messt Sicherheitsaktivitäten. Ja, denn die Frage, was hast du getan, um der Null oder weiß ich was näher zu kommen, ist doch viel smarter, ist doch viel zielführender, als zu sagen, nur Unfälle. Und an der Stelle, kleiner Punkt, wir haben jetzt ja eine App veröffentlicht, das Safety Culture Performance System. Und gehen wir auf die Website www.safetycultureperformance.de und da siehst du, was diese App kann, warum sie so toll ist. Das ist die einzige App im deutschsprachigen Raum, und ich meine sogar Europa, die in der Lage ist, eine präventive Kennzahl zu ermitteln und zugleich auch die Dokumentation von Sicherheitsaktivitäten massiv durch KI-Support vereinfacht. Also geh auf die Website www.safetycultureperformance.de und erfahre gerne mehr. Buch dir einfach einen kostenlosen Demo-Call und dann schauen wir mal gemeinsam, wie das Ganze aussieht und wie es auch für dein Unternehmen einsetzbar sein kann. Ja, okay. Also weitermachen. Fehlende Erwartungshaltung, Beispiel 2. Und das erlebe ich immer wieder. Logischerweise haben Unternehmen immer Erwartungshaltung. Das heißt, eine Geschäftsführung besitzt eine Erwartungshaltung an Führungskräfte. Führungskräfte an seinen Sicherheitsbeauftragte, Sicherheitsbeauftragte an die Führungskräfte, Führungskräfte an Mitarbeiter, Mitarbeiter an Führungskräfte, Führungskräfte an Fachkräfte für Arbeitssicherheit und so weiter und so fort. Und das ist im Grundsatz ja richtig. Also ohne, dass wir klar formulieren, was erwarten wir eigentlich vom anderen, ja, dann kommen wir nicht voran. Aber genau das ist das Problem. Das ist das Problem, weil in den meisten Fällen ist diese Erwartungshaltung niemals schriftlich und transparent mal definiert worden. Also es gibt kein einziges Stück Papier, wo Erwartungshaltung hinsichtlich Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung wirklich mal niedergeschrieben sind. Und somit kann deine Erwartungshaltung gar nicht erfüllt werden. Das führt dann zur Enttäuschung, natürlich auch zu einer sinkenden Akzeptanz. Und es gibt ja auch Studien aus den 60er Jahren, die zeigen das sehr, sehr gut, wie wichtig die klare Erwartungshaltung für die Rolle in einem Unternehmen ist. Denn so führt eine unklare Erwartungshaltung zu Stress, kann man nachvollziehen, weil ich möchte ja meinen Job gut machen. Ich weiß noch nicht, was ist meine Erwartungshaltung, die an mich gilt. Ne? Wir haben das Thema sinkende Leistungsfähigkeit. Wir haben eine signifikante Erhöhung der Fehlerwahrscheinlichkeit. Und wahrscheinlich kennt ihr es auch selbst, im Kontext Arbeitssicherheit das mal betrachtet, eine Führungskraft, die erzählt, ja, ich hatte jemanden gesehen, der hat unsicher gearbeitet. Ich habe ihn mal jetzt nicht angesprochen, weil es war nicht aus meinem Team. Es war vielleicht eine Fremdfirma, vielleicht war es auch ein Mitarbeiter aus einem anderen Team, ja. Und das ist die Frage, bin ich auch für ihn, darf ich das überhaupt? Darf ich ihn ansprechen? Darf ich da Stopp sagen? Ja, ist auch hier ein typischer Fall, da erlebe ich wirklich nahezu in jedem Training, was wir halten, kommt das mindestens einmal vor. Da sieht man halt auch, es ist nicht klar definiert, die Erwartungshaltung, ja, sprich alle an, ja, entscheide ich, Stopp zu sagen. Geht auch übrigens für Sicherheitsbeauftragte. Ne? Ich glaube, die Diskussion, die wir bei Siebes haben, kommt ja auch daher, weil Führungskraft nicht weiß, welche Aufgaben haben die? Die kennen den Mehrwert nicht. Ne? Und da haben wir ja schon oftmals drüber gesprochen, auch in anderen Podcasts mit dem Christian Felten von der Basi. Und wie kommt man da raus? Im Prinzip geht es aus, machen unseren Kunden ist es so, wir entwickeln für jede Rolle eine Erwartungshaltung zu den Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung. Das schafft Klarheit. Das sorgt dafür, dass man auch Erwartungshaltung annähernd erfüllen kann. Dass man eine Diskussionsgrundlage hat. Und im Beispiel der Sicherheitsbeauftragten, das nehme ich jetzt mal als Beispiel, sehen wir ja auch bei unseren Kunden, dass dadurch sofort die Rahmenbedingungen geschaffen werden. Das heißt, die bekommen ihre Qualifizierung, das heißt nicht nur einmal im Leben, sondern auch regelmäßig eine Weiterbildung. So, und die bekommen auch entsprechende Zeit, um den Job quasi ausüben zu können. Punkt 3 ist Safety First. Und ich habe hier gefragt auf dem Deutschen Arbeitsschutzkongress, in wie vielen Unternehmen hängen Poster an der Wand oder wird regelmäßig über Safety First gesprochen? Und da ging es ganz, ganz viele Hände nach oben. Und dann habe ich gefragt, und in wie vielen Unternehmen steht Arbeitssicherheit wirklich zu 100% immer an erster Stelle? Auch wenn Wirtschaftlichkeit darunter leiden würde. Also wirklich immer. Es gibt keine Ausnahme. Und siehe da, keine Hand oder durch eine Hand, aber ganz, ganz wenige von den 300 Teilnehmern haben die Hand oben gehabt. Also ich würde fast sagen, man kann es als keine Hand zählen. Und genau das ist das Problem von Slogans Safety First. Die lesen sich ohne Zweifel auf dem Poster extrem gut. Die hören sich in Reden perfekt an. Doch wenn wir ehrlich sind, dann wissen wir alle, dass das auch nicht mehr ist. Das liest sich schön, das hört sich gut an, aber in der Praxis, naja. Ja, und auch wenn es für den einen oder anderen, auch jetzt als Zuhörer, zu hart klingt, aber Sicherheit ist nun mal kein Selbstzweck für ein Wirtschaftsunternehmen. Ein Wirtschaftsunternehmen muss, wie schon drin steckt, wirtschaftlich sein. Ja, es muss Geld erwirtschaften. Und damit das funktioniert und dass auch die Arbeitsplätze erhalten werden, weil 100% Sicherheit haben wir nur, wenn keiner arbeitet, das ist ja wiederum schlecht für die Wirtschaftlichkeit. Deswegen hat Management, haben Führungskräfte, Mitarbeiter, auch eigentlich wir Arbeitsschützer müssen es genauso haben, mehrere Bälle in der Luft. Also Jongleure. Also wir müssen gute Jongleure sein. Ja, der eine Ball steht für Wirtschaftlichkeit, der andere für Qualität, der andere für Sicherheit, der andere für Effizienz, Ausschuss, Personal, was auch immer. So viele Bälle, die ein Unternehmen in Luft halten muss. Und was wir doch eigentlich schaffen müssen, anstatt so abgedroschene Slogans, ist doch ein anderes Bewusstsein. Das Bewusstsein, im Zweifel gilt diese Arbeitssicherheit. Oder im Zweifel für die Sicherheit. Und wenn auch hier im Rahmen von Assessments reden wir mit vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann hören wir ganz oft, dass ein Mitarbeiter sagt oder eine Mitarbeiterin, ganz ehrlich, das ist lächerlich. Safety first ist lächerlich. Das ist ein Zitat, das hören wir so oft. Lächerlich ist eine ganz andere Praxis und Führungskräfte sagen das genauso, wenn man weiß, dass es anonymisiert ist. Und deswegen ist es so wichtig, wenn ihr Menschen mitnehmen wollt, dann müssen wir uns auch mal trauen, ehrlich zu sein. Wir brauchen viel mehr Ehrlichkeit, viel mehr Mut, die wahren Sachen auszusprechen. Und dann geht nun mal im Zweifel für die Sicherheit. Und wenn wir das schaffen, haben wir richtig was erreicht. Wenn wir das in den Kopf drin haben von Menschen, im Zweifel für die Sicherheit, dann werden wir, glaube ich, im Arbeitsschutz gut vorankommen. Vierter Punkt, Überregulierung. Ich glaube, das ist ein Thema, das kennen wir alle. Hat Deutschland neigt dazu, überregulieren. So, ja. Und das Problem ist, es geht natürlich auch um Arbeitsschutz. Schwierig wird es allerdings dann auch nochmal, wenn auf diese staatliche Überregulierung dann nochmal die unternehmerische Überregulierung kommt. Und das erlebe ich gerade auch, wenn ja vielleicht auch amerikanische, englische, auch teilweise auch asiatische Einflüsse bestehen, dann neigen Unternehmen dazu, diesen Weg zu gehen. Und dann erlebe ich oder erleben wir, in den Beratungen, in den Trainings, das Unternehmen versuchen, 110% rechtskonform zu sein. Und ich sage bewusst nicht, 110% Sicherheit zu haben, denn wenn diese Überregulierung stattfindet, ist in den meisten Fällen der Grund Angst oder Sorgen vor den Folgen nach Arbeitsunfällen. Und ich habe Thomas Wehrich, Grüße gehen raus, auf Kongress gefragt, gibt es 110% Rechtskonformität? Habe gehofft, dass er nicht sagt, kommt drauf an. Hat er auch nicht gesagt. Er sagte, ich fasse mal kurz, nein, gibt es nicht. Problem ist, dass diese Folgen von Überregulierung dazu beitragen, dass auch hier die Akzeptanz für das Thema Arbeitssicherheit schwindet. Dass vor allem noch Eigenverantwortung nachlässt. Und genau diese Eigenverantwortung, die brauchst du, die braucht ihr als Unternehmen. Ohne diese Eigenverantwortung von allen oder von der Mehrheit der Menschen, ich rede immer von der Mehrheit der Menschen, ja, werdet ihr diesen Step aus der regelorientierten Phase in die soziale Kultur des Miteinanders, Bradley-Kurve 3-4, niemals hinbekommen. Und ich zitiere gerne immer auf meinen Vorträgen, aber auch, sag ich mal, bei Trainings und auch auf dem DASCO, den Leiter der Prävention, der BG Holz und Metall, Detlef Guyot. Und er hat auf dem DASCO vor ein oder zwei Jahren auf der Bühne gesagt, wir brauchen mehr Mut zur brauchbaren Illegalität. Also wir müssen mit diesen Regler spielen lernen. Es gibt, wie immer im Leben, kein Schwarz und Weiß. Es gibt nicht 0 und 100. Es gibt auch im Arbeitsschutz was dazwischen, einen Graubereich. Die Gefährdungsbote, man würde sagen, ein akzeptables Restrisiko. Und mit dem müssen wir auch wieder umgehen lernen. Wir müssen auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wieder mehr Eigenverantwortung geben Und auch das wird ja immer deutlicher, auch in Aktualisierung von Informationen und Grundsätzen der DGUV, dass das Thema Eigenverantwortung mehr in den Fokus rückt. Und wenn wir das verstanden haben, dann brauchen wir in Unterweisungen nicht den Büro-Tacker zu unterweisen. Dann haben wir sehr wahrscheinlich auch nicht in der Frankfurter Schule einen Security-Dienst stehen, weil der Handler auf ein paar Zentimeter zu tief ist. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Ja, und um den Trend quasi entgegenzuwirken, da lohnt sich auch unsere Erfahrung als Berater und Trainer aus der Praxis. Ja, sprecht mit den Menschen. Leistet erstmal Aufklärung mit den Führungskräften, dass nicht jeder im halben Bein im Knast steht. Das ist Schwachsinn. Ja, sorgt dafür, dass man in Arbeitsschutzgremien sich zusammensetzt, Betroffene zu Betroffenen machen, sie einbindet und man gemeinsam schaut, wie kommt man aus einer Überregulierung raus, die dann halt in meisten Fällen auch dann betrieblich ist. Ja, also wirklich einen klaren Fokus auf eine angemessene Rechtskonformität und eine Praxistauglichkeit. Und wie auch schon beim DASCO gesagt, kann man die Liste der Beispiele jetzt, glaube ich, nochmal stundenlang ausführen. So, wir sind beim Podcast bei 30 Minuten und da wissen wir, da wird schon bei dem einen oder anderen schwierig bei der Autofahrt. Da ist die Fahrt nämlich zum Job zu Ende. Ja, und deswegen wollte ich beim Vortrag und auch heute beim Podcast eigentlich eins bewirken. Ich wollte einen Denkanstoß geben. Ein Denkanstoß, dass blinder Aktionismus und nicht durchdachte Maßnahmen, entweder aus dem eigenen Hause oder auch, weil ich einen Berater habe, der sein Leben lang nur durch die Glasscheibe in den OP-Saal geschaut hat, dass diese Maßnahmen schnell zum Gegenteil führen. Die führen dann nicht zu einem gelebten Arbeits- und Gesundheitsschutz, sondern eher zu einer gelebten Ablehnung und zu einem Widerstand gegen Maßnahmen. Zum Befolgen von Regeln, weil Regeln befolgt werden müssen. Also sprich, mit den falschen Dingen zementieren wir die regelorientierte Kulturphase immer fester. Das Gute ist, Kulturwandel ist möglich. Selbst wenn du schon Fehler gemacht hast, selbst wenn du schon diesen Berater hattest, der nur dein Leben lang durch die Glasscheibe geschaut hat und du merkst, der war vielleicht günstiger, ne? Aber am Ende des Tages hat er jetzt nicht so viel gebracht. Kulturwandel ist immer möglich. Problem ist nur, je häufiger man was versenkt, daneben setzt, wird es schwieriger, wird es teurer und aufwendiger. Deswegen, ein Kulturwandel beginnt, um eine These aufzugreifen, immer mit einer gründlichen Erkundung. Hör dir die Fragen nochmal an, die ich ganz zu Beginn des Podcasts gestellt habe. Und durch diese gute Erkundung schaffen wir es, dass wir mit den richtigen Menschen im Unternehmen zur richtigen Zeit die richtigen Dinge machen. Und genauso gelingt Kulturwandel weg aus der regelorientierten Kultur hin zu sozialen Kultur des Miteinanders, Bretterkurve 3-4. Und wie auch auf dem DASCO wünsche ich dir als Hörerinnen und Hörer jetzt viel Erfolg beim Nachdenken und vor allem wünsche ich dir auch den Mut, den Kulturwandel wirklich anzugehen. Und wenn du überlegst, einen Berater zu holen, glaube ich, empfiehlt es sich, den deutschen Marktführer zu holen. Und das sind wir. Ja, also wenn du sagst, okay, ich möchte mit Wandelwerker, wenn du hörst den Podcast ja gerade, so ist das eine gewisse Intention eh da. Geh auf unsere Website www.wandelwerker.com/termin. Buch dir jetzt einfach dein kostenloses Erstgespräch. Wir gucken gemeinsam rauf, ja, wie kannst du mit allen Rahmenbedingungen, die vorliegen, ja, es schaffen, den Kulturwandel voranzutreiben. Also www.wandelwerker.com/termin. Ich freue mich, dich im Gespräch kennenzulernen.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann gehe jetzt auf www.wandelwerker.com/termin und buche dir einen Termin. In diesem 45-minütigen Beratungsgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, in welchen Schritten du an der Einstellung der Menschen im Unternehmen arbeitest, sichere Gewohnheiten schaffst und somit die Arbeitsunfälle nachhaltig reduzierst. Vergiss eine Sache bitte nicht. Wenn seit Jahren die Unfallzahlen bei dir stagnieren, dann verbessert sich der Zustand nicht von alleine. Du brauchst einen Berater, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen sollst und welche lieber nicht. Wir haben Geschäftsführern, Sicherheitsingenieuren und Fachkräften für Arbeitssicherheit in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei geholfen, die Sicherheitskultur in deren Unternehmen und bei deren Kunden zu verbessern. Als Kooperationspartner des Verbandes für Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz bei der Arbeit liegt es uns am Herzen, dir das notwendige Handwerkszeug auf dem Weg zur Vision Zero zu zeigen und bei der Umsetzung zu unterstützen. Wenn du wissen willst, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist, dann sichere dir jetzt unter www.wandelwerker.com/termin deinen persönlichen Termin.